Podcast Die Natur und die Stadt, Nature and the City. In dieser Staffel geht es darum, was wir von grünen Städten lernen können. An einem einigermaßen regenfreien Morgen im Mai stehen Tanja und Maria mit mir auf dem Gelände der Hartturm- oder der Stadionbrache. Seit mehr als einem Jahrzehnt gibt es dort Gärten und viele andere Initiativen wie einen Mittagstisch oder einen Pizzaofen. Kurz ein kunterbuntes und wildes Patchwork von Aktivitäten im Westen von Zürich. Die Hartturmbrache ist auch ein Anschauungsbeispiel für die Permakultur. Und darüber spreche ich nun gleich mit Tanja Schellenberg, einer Umweltwissenschaftlerin, und mit Maria del Pilar Porras, einer Architektin. Ich bin auf die zwei Frauen unter anderem deswegen aufmerksam geworden, weil sie demnächst einen Kurs zur Permakultur im Alltag anbieten wollen. Willkommen sind alle, unabhängig davon, ob sie nun einen Garten besitzen oder nicht. Ich habe schon Episoden produziert, wo es um Permakultur ging, aber das Konzept, um nicht zu sagen die Philosophie dahinter, kannte ich bisher noch nicht. Da gibt es etwa Zonen, eine Art konzentrischer Kreise um einen Menschen herum, die eben nicht erst im Garten beginnen, sondern in der eigenen Wohnung. Es gibt Gestaltungsprinzipien, 12 davon. Und es gibt 3 Ethiken der Permakultur: Sorge um die Erde, Sorge für Menschen und faires Teilen. Von diesen Morgen in der Hartturmbrache nehme ich aber auch die Erinnerungen an das schöne Licht mit, das sich in den Wassertropfen auf den Pflanzen bricht, oder die angenehme Kühle der Luft, die Gerüche und die prächtigen Farben. Ausnahmsweise sind Teile dieser Episode auf Englisch, weil Maria aus Südamerika stammt. Ich versuche im Folgenden, diese Passagen sinngemäß auf Deutsch zu übersetzen. Doch hier zuerst Tanja zur Brache.
Ja, dieser Ort ist jetzt seit 17 Jahren relativ frei wachsen, aber ist auch gestaltet. Und hier sieht man als erstes gleich die Kräuterspirale. Das ist wahrscheinlich das bekannteste Element der Permakultur, der von Bill Morrison den Aborigines ihren spiralförmigen Zeichnungen nachgeahmt. Und wuchert ein bisschen hier, aber wir haben doch auch, ich glaube, 5 verschiedene Kräuter, bei denen man sich frei bedienen kann. Dann im Hintergrund hört man vielleicht den Wasserpunkt, das ist ja auch immer sehr zentral. Und da ist ein kleines Flüsschen mit Wasserlinsen, die das Wasser reinigen. Und nebendran haben wir das Kompotoi, das wasserfreie Klo. Das heißt, da haben wir uns sehr viel Mühe eingespart, indem das direkt so quasi als Komposterde genutzt werden kann. Hier flächig sieht man einen Gemeinschaftsgarten mit so kleinen Beeten, die halt ganz unterschiedlich gestaltet sind.
Also wenn ich da jetzt gerade vor mich hinschaue, in diese Kräuterspirale, hat es hier einen gigantischen Salbei. Ja. Der blüht gerade wunderschön. Ich sehe weiter hinten noch, glaube ich, Rhabarber und alles Mögliche und Pfingstrosen. Also wir sind jetzt ja Mitte Mai, eine ganz schöne Zeit.
Ja, und wir versuchen auch den Gärtnerinnen und Gärtnern mitzugeben, dass möglichst in jedem Beet auch möglichst immer Blumen vorhanden sein sollen. Also weil es hat hier viele Vögel, was die Vögel brauchen, Insekten, und die Insekten brauchen Blumen in verschiedenen Variationen und natürlich die Menschen auch.
Ich bin hier mit dir und mit Maria. Ihr beide kennt euch, glaube ich, gar noch nicht so lange, aber ihr werdet hier auf diesem Areal einen Kurs machen dann zum Thema Permakultur. Can you maybe just shortly tell me what will be the content of your course?
Yeah, so when Tanya and I realized that we had this interest together around permaculture, Tanya also suggested that she did her...
Auf meine Frage nach dem Kurs erzählt Maria, dass die Idee dazu ganz organisch entstanden ist, dass sie und Tanya ein gemeinsames Interesse an Permakultur hatten und Tanya ein Projekt in diesem Bereich durchführen wollte. Die beiden Frauen sehen den Kurs als eine gute Gelegenheit, zu zeigen, wie Permakultur in städtischen Räumen angewendet werden kann. So können sie ihre Ideen zur Permakultur rund ums Haus teilen.
Your profession actually is architecture. You come from the architectural side. How come you started to get interested in permaculture?
My background is in architecture, yes. I studied that in university, and I work in a corporate environment for 10 years.
Maria kommt ursprünglich aus der Architektur und hat 10 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet. Die Covid-Pandemie verursachte jedoch eine Disruption in ihrem Leben. Sie verlor ihre Anstellung in diesem Arbeitsumfeld. Doch diese Situation mit allen Herausforderungen hat sie dazu gebracht, sich zu fragen, was sie denn nun beruflich weiter tun wolle. Sie erkannte, dass sie mit der Natur arbeiten musste und nicht gegen sie, und begann nach Informationen zu suchen, wie man mit ihr arbeiten kann, und fand das eben in der sogenannten Permakultur.
You need to work with nature. You need to not be against it, but really work with it. And that's how I started looking for information around how to really work with nature. And permaculture is just the best example that I can think of to do that. So that's how I...
Tanja, du bist Umweltwissenschaftlerin. Also du kommst ein wenig auch von der akademischen Seite. Wie bist du zur Permakultur gekommen?
Ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, ich habe das erste Mal in Indien in meinem Praktikum, das war noch im letzten Jahrtausend, gesehen. Aber es war eigentlich auch Covid, das mich dazu gebracht hat, wieder zu gärten, wie, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Leute auf diesem Planeten. Ich fand es einfach faszinierend, wie man durch die Naturbeobachtungen sich so kleine Systeme aufbauen kann. Und für mich hat es total Sinn gemacht, dieses Konzept, dass man möglichst nahe bei sich, und jetzt kommt eines der Konzepte, nämlich diese Zonen. Zone 0 ist vielleicht sogar in der eigenen Wohnung, die Kräuter. Zone 1 ist dann vielleicht der Balkon, also dort, wo man täglich isst, oder rund ums Haus. Und Zone 2 wäre so wie hier ein Gemüsegarten. 3, dass man diese möglichst für Mensch und Natur produktiv und gut bewirtschaftet, damit die Zone 5, das ist dann die Wildnis, damit wir die frei sein lassen können. Und das hat für mich vieles zusammengebracht. Ich meine, ich habe da lange studiert und viele Konzepte kannte ich, aber dieses Lebensprinzip, dass man das eigentlich auch ins eigene Leben integrieren kann und sogar in der Stadt. Man muss sich keine Illusionen machen. Wir können nicht in der Stadt die ganze Stadtbevölkerung ernähren. Aber wir können einen großen Teil, wir brauchen den Schnittlauch nicht aus Äthiopien importieren. Und die Kräuter, das macht wirklich auch Freude. Und deswegen, ja, habe ich mich da einbegeben und fand, das ist auch eine globale Bewegung. Also es ist... Viele kennen Biolandwirtschaft oder vielleicht biodynamische Landwirtschaft, syntropische Landwirtschaft. Das gehört alles letztlich zusammen, und die Permakultur geht noch so ins Design, ins Gestalten. Und dann fand ich eben toll, mit Maria als Architektin und Designerin das von der Seite anzuschauen.
Du hast eben erzählt, dass du neben vielen anderen Konzepten, die du auch kennst, dieses besonders toll findest, weil es eigentlich so auch ins Leben reingeht und einen Anführungszeichen Design-Aspekt hat. Man kann das eigene Leben auch nach den Prinzipien der Permakultur designen. Und du hast kurz das erklärt, dass man in Zonen denkt, also etwas, was ganz nah ist, und das geht dann alles weiter bis hinein in die Gesellschaft und auch noch in die Wildnis. Darf ich dich aber auch noch ganz kurz um ein konkretes Beispiel bitten, was du jetzt in deiner Zone 0 bis 3 gemacht hast, im Sinne von Permakulturumsetzung?
Also, ich habe Zugang zu 2 Balkonen. Und ich habe letztens festgestellt, der Balkon, der am nächsten zu meinem Schlafzimmer, das ist meine Zone 0. Da gehe ich sogar 2-mal pro Tag, vielleicht sogar mehr hin. Das heißt, dort sind meine kleinen Zöglinge, die Siedlinge. Und ehrlich gesagt, obwohl ich Biologin bin und ich habe erst jetzt richtig begonnen, da das nicht zu kaufen, sondern selber zu ziehen. Und das macht einfach Riesenfreude, das am Morgen kurz zu machen. Ich habe meinen Tee jetzt vom Balkon. Und was ich schon immer gemacht habe, ist zu sammeln. Ich bin mehr Sammlerin als Gärtnerin. Das heißt, und es kommt immer mehr dazu. Es hat mit Bärlauch begonnen. Und jetzt habe ich gemerkt, die Lindenblätter schmecken auch sehr toll. Und meine Wohngemeinschaft muss, darf immer ziemlich viel Grünzeug essen, das ich dann am Tag gesammelt habe. Das ist, glaube ich, mein direktester Zugang. Ich habe auch begonnen, Boden aufzubauen. Und das ist in der Permakultur auch sehr zentral. Wenn wir in der Stadt sind, haben wir eigentlich alle Zutaten. Wir haben Grünabfall, wir haben viel Kaffeesatz, ist genial für Kompost oder Bodenaufbau. Wir haben Karton, wir müssen es nur in den richtigen Kombinationen und mit etwas Liebe aufbauen. Und ja, das macht einfach Freude.
Maria, Tanja just told a few examples of what she does in her everyday life. Within these zones, no zero, for instance, her balcony. What are you doing? What examples could you talk about that you have in your own everyday life where you really do, let's say, permaculture things at home or in the vicinity of your home?
It's funny because I see the zones that we learn in permaculture, I see them more like zones, like a spheres of influence, you know? And the zero for me is very like inner work. The inner work that we do is that the ground zero is really us, with our mind, with our hearts, with our gut. And just like thinking.
Maria praktiziert Permakultur in ihrem eigenen Alltag zu Hause oder in der näheren Umgebung. Sie sieht die Zonen nicht so sehr als Räume, sondern als Zonen des Einflusses. Zone 0 ist für sie beispielsweise stark verbunden mit einer inneren Arbeit, mit der Arbeit mit unserem Geist, unseren Herzen und unserem Bauchgefühl. Mit dieser inneren Arbeit könne man eine kohärente Denkweise für den eigenen Lebensstil entwickeln. Von dieser Zone 0, die uns selbst darstellt, ausgehend, beschreibt Maria Zone 1 als den Ort, in dem man lebt. Wobei sie die Verbindung zwischen Küche und Balkon besonders wichtig findet. Sie beschäftigt sich etwa mit der Frage, woher überhaupt das Essen kommt. Maria sieht die Nutzung von Räumen wie Balkonen im städtischen Umfeld als eine Möglichkeit, selbst Lebensmittel herzustellen und damit eine Beziehung zu Pflanzen aufzubauen. Sie habe viel von ihren Pflanzen gelernt, insbesondere auch durch Misserfolge, was ihre Widerstandsfähigkeit gestärkt hat.
I fail, I learn and I gain a lot of resilience from this process. So, yeah.
Ein Beispiel für einen solchen Misserfolg war ihr Versuch, Minze und Lavendel auf ihrem Balkon anzubauen. Sie konnte deren Wachstum aber nicht richtig steuern. Immer wieder wurden ihre Pflanzen von irgendetwas angegriffen. Maria betrachtet dies als Teil des Lernprozesses im Umgang mit lebendigen Systemen.
There's always something else attacking the plant, and just it goes away. So I for me, it's also a learning process, right? That we are dealing also with living systems, and that they, I don't know, it's just a part of a beautiful part of the learning process, of the learning journey. Mm-hmm.
I can absolutely relate because mint is really difficult for me too, even if it was in my garden for a certain amount of time. But it kept, it's pretty invasive. Mm-hmm. Actually, it grows fast and a lot, and then it starts to become sick. Mm-hmm. Never knew why. Mm-hmm. So it's not that easy. Ich habe ein klein wenig eure Präsentation angeschaut zur Permakultur und gesehen, es gibt verschiedene Konzepte wie diese Zonen und es gibt 12 Prinzipien, also ziemlich viele. Kannst du mir vielleicht dein Lieblingsprinzip kurz erläutern, Tanja?
Das geht gar nicht, weil man muss alle durchdenken. Und ich starte jetzt einfach mit dem ersten, das heißt, beobachten, genau beobachten. Ich bin eigentlich Gewässerbiologin. Es macht total Sinn, an einem Ort mal hinzugehen, wenn es regnet, und zu schauen, wie das Wasser fließt. Klingt banal, aber es ist total wichtig, dass man sieht, wo wird Boden weggeschwemmt, wo könnte ich durch vielleicht schon nur, wenn ich ein Holzstück hinlege, das besser schauen, dass es versickert. Und im großen Stil macht man das dann mit sogenannten Swales, die man entlang den Konturen baut. Beobachten, ich habe auch meine Würmer sehr beobachtet. Die ersten habe ich immer noch ein schlechtes Gewissen, die sind erfroren und inzwischen weiß ich vieles und ich habe jetzt so Körbe, die ich gebaut habe, und dann weiß ich, die brauchen eine gewisse Masse an Erde, damit es ihnen wohl ist, und sie brauchen immer wieder ein bisschen Wasser. Und sie brauchen nicht faules, sondern eigentlich frisches Gemüse und einfach nicht zu viel. Sie brauchen zu viel. Und dieses Beobachten, das tut einfach auch gut. Man beobachtet sich selber auch dann. Das ist auch etwas Wichtiges in unserem Kurs. Wir möchten keine Rezepte verteilen, sondern eigentlich eine Herangehensart vermitteln.
Ich finde das ein sehr interessanter Punkt, den du eben erwähnt hast, weil wir haben in der Stadt ein wenig das Beobachten verlernt. Mhm. Man hat uns das abgenommen. Man hat gesagt, hier geht der Fluss durch übrigens und hier gäbe es die Brücke und hier gibt es den Laden, da könnt ihr das Gemüse kaufen und hier gibt es noch die Wegweiser, wenn ihr wirklich aus der Stadt raus möchtet. Also eigentlich die Stadtplaner haben für uns ganz viel schon organisiert und wir beobachten höchstens noch vielleicht ab und zu im Kleinen, wenn wir es überhaupt machen. Und in dem Moment, wenn man schon nur eine Baumscheibe anlegt, kommt man ins Beobachten.
Wir durften letzte Woche in eine Schule gehen und dann habe ich die Kinder gefragt, wo ist Norden? Und dann haben sie gesagt, ja, oben beim Blatt. Und das war nicht ironisch, sondern sie haben das nur immer von den Büchern gesagt. Und dann haben wir den Kompass genommen und geschaut und dann uns überlegt, wo ist das Frühlings. Und das durfte ich alle im Rahmen von Permakultur machen, das einzeichnen. Das ist nicht schwierig, aber eigentlich sollte jedes Kind da das lernen. Oder sie sind dann mit einem Thermometer rundgegangen und dann leuchtet sofort ein, dass der Stein heißer ist als das Gras und dass alles, was lebt, eine Abkühlung bewirkt. Das spüren wir über die Haut, das muss nicht immer über die Augen sein. Ja, beobachten ist vielleicht mein Lieblings. Aber es gibt noch andere, zum Beispiel, das hast du noch ein Lieblings?
One of my favorite principles is the one that speaks about valuing margins and edges. So it's important to value. When one system meets another one, there's an overlap of those two systems, to say so. In that overlap is where...
Maria nennt hier ihr Lieblingsprinzip der Permakultur. Es handelt sich um das Prinzip, Ränder und Übergänge wertzuschätzen. Dort, wo zwei Systeme aufeinandertreffen oder sich zwei Bereiche überlappen. In diesen Überlappungszonen findet sich die meiste Vielfalt und Kreativität. Das Wertschätzen dieser spezifischen Räume ist für sie sehr interessant. Es lohnt sich, diese Übergänge zu beobachten.
A lot from also, so I think that's one of the principles that I really like to observe, as Tanya just mentioned about the principle number one, but also to make it part of our lives, of our lifestyle.
Mm-hmm. There's actually a very nice Danish former architect and city planner who wrote a book about the room between buildings. Mm-hmm. So he said, you know, the city is not just buildings, it's the room between buildings and what we do with it. So that was the start of a paradigm shift when he started to think about this. Ich dachte eigentlich immer, dass Permakultur eine Art des Gärtnerns ist. Aber du erzählst mir, oder ihr beide erzählt mir jetzt eigentlich ganz andere Dinge.
Also das Gärtnern und das Produzieren von Lebensmitteln steht schon im Zentrum. Der Bill Morrison, einer der beiden Gründer, der hat gesagt, eine Revolution, die nicht erklären kann, wie man Lebensmittel herstellt, kann gar keine echte, unabhängige Revolution sein. Also das ist ein Akt, er versteht das als revolutionärer Akt, dass man sich ein bisschen, ein Stück weit unabhängiger macht vom Lebensmittelsystem, in dem wir aufwachsen. Aber die Prinzipien, es geht auch ein bisschen, es geht auch ins Bauen rein, es geht in die Politik rein, es geht Mindset rein. Man kann es als Lebensphilosophie betrachten. Ich bin ein bisschen allergisch auf Gurus, die gibt es natürlich auch in der Permakultur. Das muss ich jetzt nicht haben. Es ist so offen genug, dass ich mir das ein bisschen rauspflücken kann, was mir zusagt und es trotzdem einen Zusammenhalt hat, wo man dann merkt, hey, wow, da ist eine globale Bewegung und wenn ich mit Maria rede, verstehen wir sofort oder gibt einfach die Sprache, hilft dann doch vieles gut einzuordnen.
I was getting curious about Tanya when she told me that she was doing a course on permaculture in the city. Mm-hmm. So that was the key word for me. Why would you do permaculture in the city? So my question to you would be, how can city dwellers, how can people who really live in the city, how can they benefit from the permaculture or permaculture thinking?
Well, there's so many things I think that they can benefit. And the fact... It's funny that you mentioned that for you the city and permaculture didn't go together. For some reason, for me it makes all the sense to actually in the city be able to.
Maria ist der Meinung, dass die Menschen in vielerlei Hinsicht von Permakulturdenken profitieren können. Obwohl es für manche überraschend klingen mag, dass Permakultur und Stadt zusammenpassen, hält Maria es für besonders sinnvoll, gerade in der Stadt über diese Konzepte zu sprechen und sie zu teilen. Sie sieht dies als einen ersten Schritt. Dazu gehört zum Beispiel bereits, miteinander zu reden und voneinander zu lernen. Ein weiterer Teil ist das Verständnis für den Wert von Räumen zu schaffen, wie diejenigen, in denen wir uns befinden. Wichtig ist auch, so zu arbeiten, dass es für andere Lebensformen stimmig ist. Nicht nur das menschliche Leben ist wichtig, sondern auch dasjenige anderer Lebewesen. Maria betont, dass die Stadt ebenfalls ein Ökosystem ist. Wir befinden uns in einem Prozess der Wiederverbindung mit der Natur und Permakultur kann dabei helfen. Es ist eher wichtig, dass wir alle zu diesen Prozessen beitragen, um die Stadt zu einem wirklich blühenden Raum oder Ökosystem zu machen. Als Architektin betrachtet sie die Permakulturprinzipien als Denkwerkzeuge. Wenn man diese Werkzeuge zusammen nutzt, kann man sie auch einsetzen, um unsere Umgebung und unser Verhalten neu zu gestalten. Diese Denkwerkzeuge helfen auch dabei zu erkennen, dass die Ressourcen begrenzt sind und nicht unendlich.
Our behavior is and really just think of how resources are really, there's a limit to resources also, this is not infinite, right? So it's yeah, I like this explanation of seeing them as thinking tools, and when working together we really can use our creativity too.
Eines der Prinzipien ist, dass man integriert statt alles zu trennen, und in der Stadt glaube ich, weiß es nicht, wie es bei den Architekten ist, wahrscheinlich hat man schon lange gemerkt, man muss in Schichten übereinander denken, Funktionen, die zusammenfallen. Aber das kann auch jeder Einzelne machen. Ich habe dann einfach begonnen, auf einem Parkplatz meine Kompostkörbe zu machen, und dann habe ich Kartoffeln und Gemüse da angebaut und hatte das Ziel, über Mittag mich davon ernähren zu können und dazu noch eine schöne Mittagspause zu machen. Das hat alles mit Funktionen wieder zusammenbringen zu tun. Und
eigentlich ja. Hast du bei diesem Beispiel eine Funktion ignoriert und aus diesem Space eine andere Funktion gegeben.
Die Autos, die durften da immer noch parkieren, und die Velos auch. Also ich habe versucht, etwas zu machen, das sowohl dem Bedürfnis der Auto bzw. der Autofahrenden und meine als direkte Anwohnerin gerecht zu werden. Und noch den Pflanzen, die da Blumen brauchen. Ich glaube, da gibt es in der Stadt noch unglaublich viel Potenzial. Also wenn man sich zum Beispiel schon nur eine Treppe, Übergang, habe ich kürzlich gesehen, da war einfach eine Reihe von Erdbeeren. Praktisch null Fläche gebraucht, macht Freude, und man kann dazu noch ein paar Vitamine naschen. Aber es braucht Zeit. Das muss man sagen. Permakultur, Landwirtschaft ist zeitintensiv. In gewissen Sinn haben wir Zeit in der Stadt oder wir haben es auch nicht. Wenn man das als Zeit für sich und zum Runterfahren und so betrachtet, dann haben wir doch auch viel Zeit. Und so macht das wiederum sehr Sinn in der Stadt.
Und mir kommt natürlich auch sofort in den Sinn, wenn du das machst mit diesen Körben auf dem Parkplatz oder entlang des Parkplatzes, irgendwann kommt die Notwendigkeit zu kommunizieren. Du musst den Leuten erklären, was du hier machst und dass du ihnen nicht den Parkplatz neidig bist.
Ja, das war vielleicht ein Lessons learned, eine Lehre, die ich... Die ersten Körbe sind schon weg. Das war auch ein bisschen ein Schock, wie schnell das dann geht, wenn jemand findet, das muss alles weg. Und hier habe ich jetzt mehr kommuniziert und dort, wo ich wohne, auch. Das gehört dazu. Das ist...
Genau, darum bin ich so spannend. Viele ökologische Innovationen haben in der Stadt, aber vielleicht auf dem Land genau gleich, auch eine soziale Komponente. Dann wird es plötzlich zur sozialen Innovation. Und du hast eben mir noch diesen Kühlschrank gezeigt, diesen öffentlichen Kühlschrank bei dir im Quartier, wo man Food, das man nicht essen übrig hat, in den Kühlschrank legt und das andere Leute dann dafür rausnehmen können. Also ganz tolle soziale Idee, die trotzdem aber viel auch mit eben Lebensmitteln zu tun hat und mit der Natur dann wieder zu tun hat.
We really would like to empower people to become the designers of their lifestyle. That's what the motto that we are trying to share with people around it.
And that also Maria beschreibt hier die Ziele und Inhalte des Kurses. Sie möchten die Menschen befähigen, Designer ihres eigenen Lebensstils zu werden. Dies ist das Motto des Kurses, das sie mit den Teilnehmerinnen teilen wollen. Jeder könne ein Designer, eine Designerin sein, da wir alle Teil des Netzes des Lebens seien und darin eine Rolle spielten. Maria und Tanja wollen den Teilnehmerinnen 4 Themen als Grundlage für diesen Designprozess in die Hand geben. Und zwar Energie, Biodiversität, Wasser und Boden/Kompost. Rund um diese Themen werden sie Aktivitäten durchführen, Wissen teilen und Gespräche führen. Tanja, kannst du ein Beispiel geben, ein ganz konkretes, was die Leute lernen werden? Also sie werden entlang dieser Themen, die Maria eben erwähnt hat, Wissen hören, aber lernen sie auch etwas ganz Praktisches?
Ich habe dir hier etwas mitgebracht, und zwar ist das ein bisschen Lavendel. Der ist jetzt gerade im Überschuss, Abundance ist ein wichtiges Wort in der Permakultur. Und ich zeige dir jetzt, wie man den faltet. Das ist Furushiki, eine Methode aus Japan, wie man quadratische Tücher auf verschiedenste Arten zu Gefäßen bauen kann.
Du faltest jetzt also ein Quadrat?
Ich falte, ich rolle den Lavendel und knüpfe ihn, ich habe 2 linke Hände, aber ich schaffe das und du wirst es auch schaffen. Und es ist ein alter Vorhang, eine Gardine, die luftdurchlässig ist, also ein bisschen Upcycling noch dazu. Der Lavendel wird nicht vertrocknen und jetzt kannst du dir das auf dein Kissen tun und entspannt einschlafen. Also wir möchten Leute ermuntern, dort wo Überschuss da ist, das überhaupt zu erkennen, weil es gibt vieles jetzt. Wir werden auch Pesto machen aus den nicht nur Kräutern, sondern auch den Bäumen, die essbar sind, zum Beispiel die Maulbeere oder die Linde oder auch Feldhahorn, habe ich letztens gelernt. Jeder wird das wählen, das haben wir natürlich keinen Einfluss, aber ein bisschen mehr Grün essen ist, glaube ich, für alle gut. Und wenn wir wissen, dass das direkt vor der Haustür liegt oder vielleicht auf dem Arbeitsweg, beobachten. Ich habe heute Morgen eine Stelle, wo ich immer Rucola sammle, die ist in der Stadt. Und sich das zum kleine Rituale oder im Alltag einbauen, das ist etwas, was wir auf den Weg geben möchten.
Das wäre bereits ein schöner Schluss. This would be a nice ending if we wanted to end here, but I will ask you one more question. Maria, do you have in the near future a specific project or a plan or something which is close to your heart connected to permaculture that you want to do?
Well, there's a project that we are developing right now, Tanya and myself and another friend, around permaculture.
Ich frage Maria nach zukünftigen Permakulturprojekten, die ihr am Herzen liegen. Sie antwortet, dass sie derzeit ein weiteres Projekt mit Tanja und einer weiteren Freundin entwickelt, das sich um Permakultur in multikulturellen Umgebungen dreht. Die Idee dazu ist aus einer gemeinsamen Arbeit entstanden. Maria ist ganz aufgeregt deswegen. Sie sieht es auch als eine Möglichkeit, mit diesem Kurs in einer Art Synergie zu Tanjas Erfolg beizutragen.
With her success, so it's a very like symbiotic synergy collaboration in co-creation. So,
Tanja, hast du so ein Projekt oder möchtest du etwas zu dem Projekt sagen, das Maria eben erwähnt hat?
Ja, ich möchte noch schnell verraten, wie das gekommen ist. Und zwar Maria spricht viele Sprachen, ist nicht so sicher in Deutsch, und die Kinder haben das geliebt, weil die meisten konnten entweder Spanisch oder Französisch oder und sind sogar nach der Schule gekommen und wir haben zusammen gegärtnert und da wurde Französisch und Spanisch in allen Sprachen gesprochen. Ich habe zwischendurch noch ein bisschen Deutsch gesprochen. Und das ist vielleicht ein Beispiel, dass man Veränderungen auch als Chance betrachten kann. Und wir haben gedacht, ja, vielleicht machen wir das zum Thema. Das ist Prinzip Nummer 12, wenn ihr es nachschlagen möchtet. Was mich bewegt oder warum ich da so viel Hoffnung reinstecke, ist, einerseits, wir haben die Klimakrise und damit verbunden die Wasserkrise und wir haben Kriege überall. Also das Stichwort Frieden sehe ich durchaus auch verknüpft. Und zwar, die Sahelzone wurde begrünt und in Sudan ist der Konflikt ja unglaublich schwierig, auch in anderen Gebieten. Ich bin im Libanon aufgewachsen, das bricht mir das Herz zu sehen, wie auch da gibt es Projekte, wo Flüchtlinge ganz trockene Gebiete wieder aufbauen können und sich unabhängig machen können von diesen Hilfsprojekten, die ja radikal gekürzt werden zurzeit. Und es sind riesige Herausforderungen, aber ich bin da sehr motiviert und ich hoffe eines Tages, dass wir da indirekt auch irgendwie einen Beitrag leisten können. Ja, das ist auch Friedensarbeit, wenn die Menschen sich selber ernähren können, wenn die Bauern zum Beispiel in Sudan, das sind eher die christlichen, die schwarzen Bewohner vom Land und die mehr hellerhautigen und arabischen, die eher das Vieh haben. Wenn die mehr Ressourcen haben, weil der Boden besser funktioniert, weil das Wasser besser versickern kann, dann werden Konflikte schon massiv entschärft. Und das werden wir leider brauchen im hohen Maße. Es ist auch wahrscheinlich, ich habe viel Zeit verbracht, den Leuten zu sagen, was sie alles nicht tun sollen. Nicht fliegen, nicht Fleisch essen. Ja. Und jetzt können wir sagen, was sie tun sollen oder was dürfen, und das macht Freude. Bodenaufbau mit Pflanzenkohle ist wahrscheinlich der schnellste Weg, Kohlenstoff vom CO2-Form in den Boden zu kriegen. Ja.
Das war eine Folge von Die Natur und die Stadt, Nature and the City, und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Man findet übrigens meinen Podcast auf den üblichen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast oder YouTube. Auf meiner Webseite Nature and the City kann man einen Newsletter abonnieren oder auch verpasste Folgen noch hören. Und ich bin auch auf den sozialen Medien wie Instagram, Facebook, LinkedIn oder TikTok zu finden. In meinen Shownotes zu jeder Folge veröffentliche ich auch stets weiterführende Links zum Thema. Empfehlen Sie den Podcast doch bitte weiter, aber so oder so freue ich mich, wenn Sie auch in 3 Wochen wieder zuhören.